euch weggeputzt wird. Ja, ob es Samt sein Dings oder ein Copyright, du. Mensch, die Bibel kommt in die Bibliothek, damit die Menschen studieren können, aber was das auf sich hat mit dem Glauben. Aber dass Leute daran glauben, das will ich genauso wenig wie an die Sakramente. Na. Ist nichts drin. Ja, ich war vorher 20 gläubig. Die Tatur musst du dir mal vorstellen. Ja, ich war's doch. Merkst du nicht, dass ich mich auskenne in den Gepflogenheiten? Du redst doch nicht vernünftig, du sagst, im Namen der Wahrheit willst du das sagen. Und jetzt pass auf, was du gesagt hast. Dass du einen Unterschied haben willst, und zwar auch noch hier auf dieser Veranstaltung, zwischen echter Bibel und dem, was die Theologen und die Kirchen draus gemacht haben. Und der Unterschied ist mir scheißegal. Glaub mir's halt. Na gut, dann kümmere dich um den Unterschied und verpflichte die Bischöfe und die ganzen Kirchengeier auf die Bibel. Mach's halt, du hast dein ganzes Leben lang einen Kampf zu führen. Das hat doch prima was zu tun. Trostlos genug ist es doch. Du musst doch den Stil überhaupt einmal untersuchen. Soll ich da mal was vorlesen? Also jetzt muss ich doch einmal anders lernen, das ist ja ungeheuerlich. Juda zeugte Peret und Schera von der Tamar. Peret zeugte Hetron, Hetron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nahesson, Nahesson zeugte Salma. So spricht Gott. Wenn die MG in irgendeiner Ostgrubenzahl Flugzeug machen würde, die würden doch rausfliegen. Das ist keine Agitation, mein Lieber. Mensch, klar, weil ich will dich hier konvertieren, aber unterlass auch den umgekehrten Versuch. Nein, ich bin Lutheraner gewesen. Nein. Jetzt mach halt einmal langsam. Also nochmal, verstehst du, ich wollte das eigentlich vermeiden. Eine Konfrontation, die geht Christentum, Glaube oder nicht. Ich wollte sagen, es gibt ein paar Argumente, die betreffen den Glauben seiner Abwicklung, seine Verlaufsform. Darüber bin ich mir sicher, kann man manchen davon abbringen, aber das war nicht die Absicht. Die Absicht war eine aufklärerische. Wie ist die Logik des Glaubens und seine Praxis, auf die will ich noch kommen, beschaffen? Und jetzt kommt ihr daher als Christen und merkt, ja klar, da wird im Glauben nicht gerade ungeheuer günstig das Wort geredet. Mag sein. Aber warum der dann ausgerechnet für den Glauben eintretet, also schon eine Bibel dabei habt, ich brauche die als Referenz, und zwar um eventuell mal was vorzulesen, was zu zeigen. Ihr braucht die doch für was ganz anderes, ihr braucht die für den Glauben. Ja, seid ihr denn total verrückt, könnte ich sagen. Nein, ihr seid nicht, ihr seid bloß Christen. Thank you. Aber das täuscht dich. Ich habe da die Bibel nicht zitiert, um meine Worte zu unterstützen, sondern die Bibel, die ist unter anderem der Gegenstand meiner Ausführungen. Das ist wie, wenn ich über das Nibelungenlied einen Vortrag halte. Da zitiere ich jetzt das Nibelungenlied, weil ich sage, schau da mal, was das Verdichtung ist, rein sich nichts. Verstehst? So einfach ist das. Ich zitiere es nicht wie du. Wenn du die Bibel zitierst, gehen dir doch alle Löcher auf und zu. Weißt du, da denkst, das ist die Wahrheit. Bei mir ist es doch bloß ein Gegenstand meiner Analyse. Und kommt noch so eine mit Gegenzitaten. Das weiß ich doch, dass das alles hinten und vorne auf den Kopf abstellt, ist da drin. Worüber? Du machst ja genau richtig. Das ist so, wie ja die ganze Zeit so gehört sich für einen Christen. Aber wenn ihr glaubt, aber wenn ihr zweifelt, aber wenn ihr glaubt. Ich mach's an, jetzt steckst du da auf, bist der leibhaftige Begriff vom Christentum und beglaubst dich noch. Dann ist das wirklich nur richtiges Zeug über dich hier gesagt worden. So bewegt sich ein Christ in der Welt. Aufrecht, hier stehe ich, grüß Gott, ich glaube an Herrgott. Ja, was wollt ihr Heiden, ja? Sag deine Tische tolerant. Das ist doch was. Also versteh ich deine Unruhe nicht. Nein, sollst du eben nicht. Also drei Stufen sind die Lehre. Aber nur als Zusammenfassung, um noch zur Praxis zu kommen. Gott existiert. Zeigen des Gottes, seiner Existenz durch die Offenbarung, die gleichzeitig ein Zeichen für die Menschen ist, aber ein Zeichen, das Gott unternimmt. Die Offenbarung wird vom Herrgott bewerkstelligt. Er schickt uns seinen Sohn. Also immer ist der Mensch hier beteiligt, obwohl der Mensch das einzige Ding ist, um den das ganze kreist. Der gläubige Mensch braucht den Beleg, die Offenbarung. Offenbarung weg, hui, 200 Jahre noch, 2000 Jahre noch, keiner hat mehr ein Zeugnis. Worin besteht das einzige Zeugnis? In der Gemeinde, in der Pflege des Glaubens. Und jetzt ist es komisch, und darauf wollte ich im Flug da drauf, dass der Glaube natürlich am Arsch ist. Es gibt überzeugte, praktizierende Christen. Und wenn man nur so ein Kriterium anlegt, wie regelmäßig in den Gottesdienst gehen, gibt nur noch eine ganz banale Minderheit. Es gibt zwei Christen, die überhaupt sagen, die nicht wie ihr, die noch argumentieren oder sowas für sich, noch Partei ergreifen, die sagen, sie wären welche. Die sind dadurch welche, dass sie getauft worden sind und in ihrem Pass steht drin, dass sie einer Konfession angehören. Ja, ihr seid ja so lieb, ihr sagt es ja wieder. Bei euch steht es nicht bloß im Pass. Gut? Also, was hat denn Gemeinde? Wo ist sie denn? Das möchte ich jetzt noch wissen. Ja, und das ist hier in Bremen. Und wie viele sind denn immer beieinander, wenn zwei oder drei versammelt sind? Wie ist denn da mit euch? Wie? Nur das ist doch BMG, großer Mensch. Merkt ihr das nie? Ach komm, da will ich mich mal umstellen. Ja klar, mir auch. Versteht, es ist komisch, dass wenn zum Beispiel jemand uns vorwerfen wird, ihr seid doch eine Sekte, eine Minderheit, was er gibt als politischen Vorwurf hier in der Szene, ja, würde ich sagen, ja stimmt schon, aber was sagt das über die Qualität von unserem Zweck, unserem Ansinnen, unseren Argumenten aus. Kaum sage ich zu dir den Spaß, nur wie viel seid ihr denn dort? Schon allein die Erwähnung, dass das Christentum im Schwinden begriffen ist, bring dich auf die Palme und du kommst mit der ganzen Werf deiner christlichen Glaubenshoffnung daher und sagst, aber es werden noch mehr. Weißt du nicht, dass das, ja, Alle Rationalität spottet. Das hast du jetzt gerade neu gelernt, Brudermann. Im Moment. Nein, du hast gerade gesagt, aber die anderen waren doch auch am Anfang bloß eine Handvoll und dann sind die fünf Hände geworden. Komm, das hast du gerade gemerkt. Merkt ihr halt das Argument, vielleicht ist es brauchbar auch in euren Kreisen. Das läuft ganz anders. Du fühlst dich sofort, kaum macht einer bloß die Feststellung. Ihr Tatsachenbericht, das vorhin sagen. Ja, der praktizierte Glauben ist nicht übermäßig entwickelt, hier in der modernen deutschen Gesellschaft. Sag du schon, aber. Wieso denn aber? Hör das doch erstmal an. Ja, er geht zurück. Na also, dann macht doch keine Gegenrede. Es gibt doch gar nichts zu widerlegen oder zu behaupten oder eine Unwahrheit zu berichtigen. Ist doch ein Faktum. Es gibt die Zweiten, da steht im Pass, weil sie getauft worden sind und weil es in unserem Staat so ist, da steht drin, erst Gott. Ja, aber das ist das dein Problem. Sei doch endlich einmal zufrieden, dass er jetzt einen Unchristen vor dir hat, der sich nicht so nennt. Das ist doch auch mal was. Ich hoffe bloß, das Wundersame ist, dass es Gemeinden gibt trotzdem. Dass es eine Kirche gibt, eine Institution, Theologen, die du wieder verdammst dann, weil sie alles falsch auslegen im Neuen Testament. Das Komische ist, dass sich die Institution hält, obwohl die praktizierenden Gläubigen am Schwinden sind. Darüber möchte ich noch etwas erzählen. Die christliche Heuchelei, das ist die erste These, die passt nur noch bedingt zum modernen Leben. Sie ist also umständlicher Tour. Zu trennen zwischen Bereichen, in denen man sich durchsetzen muss, Ellenbogen beweisen muss, kämpfen muss, auch Gewalt anwenden muss, was ich, oder sich der Gewalt des Staates versichern muss, um sich durchzusetzen. Und im anderen Bereich, wo man die Ideale dieses ganzen Werkens aufstellt, für sich selber als gültig erklärt und sonst was. Es gibt ja nur noch eine Verbindung zwischen Glauben und Welt. Es gibt ja nur einen Modus der Versöhnung des Glaubens mit der Welt. Wenn einer seinen Glauben ernst nimmt, kommt er auf zwei Seiten. Und das müsstet ihr sehr gut wissen als Bibelkenner. Entweder man ist mit ihr einverstanden oder man ist gegen sie. Für beides findet sich in der Bibel einiges an Belegen und an Aufforderungen. Das mit ihr eins sein, das kann sich zum Beispiel so ausdrücken, dass man gegen Kommunisten ist. Es kann aber auch so aussehen, dass man gegen Nazis ist. Es kann auch so aussehen, dass man gegen beide ist. Man misst halt alle politischen Linien, die es gibt, am Glauben. Na klar gibt es. Aber es gibt sogar eine christliche Partei bei uns, die nicht vergessen haben, stimmt. Die andere Seite ist, man fühlt sich in die Nähe der Kommunisten gerückt. Man merkt nämlich gerade als Christ mit einem Sensorium für Schwäche, Unterdrückung und so weiter, wie furchtbar es zugeht auf der Welt. Man rechnet sich gerade in seinem Glauben den Charakter des Aufständischen zu und fühlt sich verbunden, einig mit all denen, die sonst irgendeinen Aufstand inszenieren wollen oder auch nicht. Das ist die drolligste Abteilung. Wenn ein studentischer, also ein ESG oder KHG mit linken Bündel, das ist immer lustig. Die argumentieren vom Glauben her und sagen, das war ungerecht im Sinne Jesu, was da passiert. Unser einer sagt, ihr habt schon gesehen, was die wieder anzählen, da muss man da Hartluft da draus haben. Na gut, gibt's Bündnisse. Die sind komisch, die gehen bei uns immer zu baden. Bei anderen Vereinen laden sie, doch ist ein gemeinsamer moralischer Grundlage. Nochmal zurück zum normalen Staat. Es gibt eine Versöhnung mit dem Weltlichen. Dass es die braucht, ist der Übergang von der Praxis des Glaubens in der Gemeinde her. Der Glaube ist ja ganz am Anfang schon gefallen. Die Abstraktion von den normalen Sorgen und Nöten. Das ist ja etwas, was sich trennt. Der Mensch wird ja durch die Abstraktion des Normalen, seine Aufträge, seine Pflichten in der Welt, wird er ja nicht ledig. Also muss er mit seinem Glauben die normale Welt in Eins bringen. Es muss irgendeine Versöhnung stattfinden. Und die einzige, die es gibt, ist über den Bereich Sittlichkeit, Moral. Es gibt keine andere Verbindung zwischen den gläubigen Menschen und der Wirklichkeit, außer über den Staat, insofern er Grundwerte besitzt, sittliche Vorschriften hat, die auf einer Grundlage der Gewalt, nämlich dem Recht, dem geltenden Recht, das exekutiert wird, beruhen. Es gibt nur diese Versöhnung mit der Welt. Und die Versöhnung findet natürlich schwierig statt. Weil der christliche Glauben nicht dasselbe ist, wie die aus einem modernen bürgerlichen Recht abgeleitete Moral. Es gibt aber Berührungspunkte. Und da lässt sich was machen. Also, Christen pflegen sehr gern auch in Abiturklassen, in Religionsunterricht und auch sonst überhaupt über Tyrannenmacht zu reden. Darf man nicht. Und da wird geblättert in der Bibel. Natürlich gibt es für beides Argumente. Man soll es lassen oder man soll es machen. Da hat man ein ethisches Problem. Auf demokratisch heißt es ganz anders. Auf demokratisch heißt, wann ist denn ein Tyrann nicht mehr zu tragen? Also, nehmen wir den Schah von Persien oder so eine Figur. Du hast, der macht jahrelang seine Herrschaft. Die Herrschaft wird von außen konzessioniert und subventioniert. Wird bezahlt und er wird unterhalten mit all seiner Brutalität daheim. Dann gibt es eine demokratische Überlegung, die heißt, der ist ja wirklich dysfunktional für uns jetzt. Der ist ja nicht mehr tragbar. Wann reißt die ein? Wenn es in so einem Land scheppert, dann ist die ganze Demokratie auf die Füße und dann gibt es auf einmal Reportagen in den Zeitungen, wo drin steht, wie grausam alles da hinten ist. Vorher hat es Reportagen gegeben über, mit welchem Nagellack sich die Fahrradiva die Nosen putzt und so Zeug. Aber an dem Punkt, wo sie gefährdet ist, die Herrschaft, die man will da hinten und gegen die man aufgrund ihres Nutzens nie was gehabt hat, ja. Und an dem Punkt, weil die bürgerliche Öffentlichkeit auch moralisch, aber nicht christlich moralisch. Die Welt wird das Problem Tyrannei, Herrschaft zu tragen. Also, nehmen wir den Schah von Persien oder so eine Figur. Du hast, der macht jahrelang seine Herrschaft. Die Herrschaft wird von außen konzessioniert und subventioniert. Wird bezahlt und er wird unterhalten mit all seiner Brutalität daheim. Dann gibt es eine demokratische Überlegung, die heißt, der ist ja wirklich dysfunktional für uns jetzt. Der ist ja nicht mehr tragbar. Wann reißt die ein? Wenn es in so einem Land scheppert, dann ist die ganze Demokratie auf die Füße und dann gibt es auf einmal Reportagen in den Zeitungen, wo drin steht, wie grausam alles da hinten ist. Vorher hat es Reportagen gegeben über, mit welchem Nagellack sich die Fahrradiva die Nosen putzt und so Zeug. Aber an dem Punkt, wo sie gefährdet ist, die Herrschaft, die man will da hinten und gegen die man aufgrund ihres Nutzens nie was gehabt hat, ja. Und an dem Punkt, weil die bürgerliche Öffentlichkeit auch moralisch, aber nicht christlich moralisch. Die Welt nicht das Problem Gebot der Christen. Sei untertan aller Obrigkeit, denn sie ist nur von Gott. Der zweite Abteilung verstreut sich über die ganze Bibel von Alten bis zum Neuen Testament ist, es gibt natürlich Obrigkeiten, bei denen sollte man so mit dem untertänig sein, allerdings das locker angehen lassen. Weil, erstes Argument, die Knechten des jüdischen Volkes. Zweitens, sie lassen unseren Glauben hier zu. Ja, die beziehen es halt auf sich. Da gibt es halt Ungerechtigkeiten. Die moderne Ungerechtigkeit, die hat, wann ist unsere Demokratie? Ja, dann können sich Christen einigen. Mit Kommunisten, mit Ostermärschlern, mit sonst allem. Da gibt es zumindest Christen genauso, wie sich Christen mit der herrschenden Politik auch ihrer Berührungs- und Bündnispunkte suchen. Also, es gibt ja christliche Partei. Wovon geht die aus? Die geht halt auch von irgendwas aus, wie sich halt für einen anständigen Menschen gehört. Da geht von was aus. Von was denn? Dass die Grundüberzeugungen, die Grundwerte, Einigkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und halt noch ein paar Keiten, dass das sich alles gehört. Natürlich gründet kein einziger Staat in der Welt auf solcher Keiten. Der Staat, der hat eine ganz andere Grundlage. Da ist Ökonomie, da muss Reichtum her. Da muss Militär her, da muss Gewalt her, um die Leute zusammenzunudeln, wenn sie frech werden. Nach außen hin brauchst du erstärken. Das ist ein Weltbild. Da weiß einerseits jeder, doch, unser Staat soll auf Werten gründen, da lachen ja die Hühner. Aber es wird behauptet, was wollen sie eigentlich sagen? Die Werte sind zu befolgende. Es gibt da Zweiteilung. Einerseits, der kleine Mann soll die Werte befolgen. Auf das der Staat und die Gesellschaft geteilt. Drittens der große Mann, zweitens der große Mann soll sie predigen. Der soll immer sagen, auf welche Werte es ankommt. Also, wenn der Schmidt auf dem evangelischen Kirchentag geht, macht er auch Wertedebatten mit Christen. Worüber geht's? Die Christen akkommodieren ihre Vorstellungen aus dem Evangelium den sozialen und Grundwerten und dem Getue von einem moderner Staat. Umgekehrt. wird der Helmut Schmidt auch am evangelischen Kirchentag nicht versäumen zu sagen, dass das, was er macht, der schon längst im Christentum angelegt ist. Der Hans Mayer, der ist Katholik, der ist im ZK bei den Katholiken. Der geht auf die katholischen Kirchentage. Was sagt der für die Katholiken? Na, die Katholen haben doch schon immer gesagt, wie haben wir deinen Staat gehört? Mit Glauben, mit Bescheidenheit, mit diesem und jenem, aber Grundlehre, die Christen sagen, genau, der ist ja auch Christ. Und merken noch nicht einmal, dass es ein Unterschied ist, Werte und christliche Glaubensnormen zu predigen und auf sie zu hören. Wer sie predigt, der tut sie hier gut. Das ist die Antwort auf die Frage, die vorhin mal gestellt worden ist. Wer bloß auf sie hören braucht, der ist immer schlecht.